Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 1. Petrusbrief. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, dass ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der vor den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die er glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Gott segne unser Sprechen und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, da kommt schon einiges zusammen in der Bildergalerie des Petrus. Er stellt die Bilder aus, in denen das Volk Gottes zu Hause war. Milch und Kinder, Steine und Haus, Priestertum und Finsternis und Licht. Wir werden hineingezogen in seine Galerie und versuchen, uns ein Bild zu machen. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Ein Säugling an der Brust. Das ist erhofftes Leben, gestillte Sehnsucht, hautnahes Glück. Für die Mutter, den Vater, die anderen Kinder auch. Und wir wissen, wie verheerend es ist, dem Kind diese Nahrung vorzuenthalten, es zu vernachlässigen, ihm die lebensnotwendige Zuwendung zu rauben und ihm statt Milch hartes Brot zu geben. Ein kleines Kind braucht Milch. Milch ist Nahrung und Zuwendung und Wärme und Geborgenheit. Milch ist das Paradies, das Land, wo Milch und Honig fließen. Milch hat es mit Fließen zu tun, mit Geben und Nehmen, Bedürfnis und Bereitschaft. Ein Fließ- und Beziehungsgeschehen ganz eigener Art. Erstaunlich, dass auch bei der Beschreibung des Heiligen Landes, zu dem die Israeliten bei ihrem Auszug unterwegs waren, nur der Honig noch zur Milch hinzugefügt wird, mehr nicht. Die Bilder des 1. Petrusbriefs sind durchscheinend dünn, wie fein gewebte Seide. Die Milch steht am Anfang. Am Anfang des Lebens und am Anfang unserer Glaubensgeschichte. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Seid so, als stündet ihr am Anfang des Lebens und des Glaubens. Und vielleicht ist das überhaupt eine präzise Beschreibung. Wir stehen immerzu am Anfang des Glaubens. Anfängerinnen und Anfänger sind wir immer. Martin Luther hat das mal so formuliert: Ein Christ steht nicht im Gewordensein, sondern im Werden. Denn Christus spricht, bittet, suchet, klopfet an. Es heißt nicht, ihr habt's gefunden, ihr seid hereingekommen. Nein, bittet, suchet, klopfet. Darum, wer meint, er sei schon Christ, der ist's nicht. Denn wir ziehen zum Himmel, wir sind aber noch nicht im Himmel. Wachsen und zunehmen muss man, nicht stehen bleiben und in Sicherheit erschlaffen. Weh dem, der meint, schon ganz erneuert zu sein. Denn bei dem hat die Erneuerung noch gar nicht angefangen. Er hat noch nie geschmeckt, was es heißt, Christ zu sein. Anfängerinnen und Anfänger sind wir als Christen immer. Wie neugeborene Kinder begierig zu schmecken, uns zu sättigen und so zu wachsen. Begierig sind wir, mehr zu bekommen als Arbeitslohn und Wohlstandsglück. Begierig sind wir nach einem Leben, das mehr ist als die Spanne zwischen dem ersten Schrei und dem letzten Atemzug. Es ist der Sinn und Geschmack fürs Unendliche, der uns auf die Suche schickt nach dem, was wirklich satt macht. Begierig sind wir nach Gott, nach seiner Gegenwart und jedem Wort, das von ihm verkündet. Wir sind begierig und suchen und sind auf dem Weg und in Bewegung und im Fluss. Wir sind begierig nach ihm, aber wir haben ihn auch schon geschmeckt. Haben die Milch geschmeckt, haben geschmeckt, dass Gott freundlich ist, dass er da ist und uns nährt. Ja, Gott nimmt sich die Seinen verlässlich und zärtlich zur Brust. Gehen wir weiter in der Gemäldegalerie des Petrus. Da kommt es dann direkt zu einer Bildstörung. Steine kommen ins Blickfeld. Kaum zu glauben, dass diese beiden Bilder von Milch und Stein direkt nebeneinander hängen. Größer könnte der Kontrast ja kaum sein. Steine sind das Gegenteil von dem, was lebendig ist und lebendig genannt werden kann. Steine haben keinen Hunger und sie stillen ihn auch nicht. Steine haben es nie satt. Als hartherzig gilt, wer den Hungrigen Steine gibt statt Brot. Steine träumen nicht. Steine liegen im Weg oder auf dem Herzen. Mit Steinen wird gebaut. Häuser, Tempel und Dome, Paläste und Gefängnisse und Mauern. Steine trennen innen und außen, bieten Schutz und schließen aus. Mit ihnen werden Machtansprüche demonstriert und Ansprüche für die Ewigkeit erhoben. Steine stehen für Festigkeit, für den Status quo, unbeweglich und ungerührt. Und dann spricht der Petrusbrief von lebendigen Steinen. Eine paradoxe Vorstellung. Und das Paradox wird noch weiter getrieben, wenn es um jenen besonderen Stein geht, den Eckstein. Der Eckstein ist der, der das Fundament zusammenhält. Ist er gelegt, kann das Gebäude wachsen. Ohne diesen ersten Stein wird es auch keinen letzten geben. Tief ist dieses Bild in den Schriften Israels verankert. Beim Propheten Jesaja heißt es: Darum spricht Gott, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Dieser Stein wird von den Fachleuten verworfen und aussortiert. Der verworfene Stein, der lebendige Stein. Auf ihn wird gebaut. Betrachtet man das Bild eine Weile, so wird man gewahr, wie das ganze Motiv in Bewegung gerät, wie die Wände gleichsam zu atmen scheinen und das Dach sich hebt und senkt. Das ist kein starres Gebäude, was uns da vor Augen gestellt wird, kein Koloss, für immer in die Erde gerammt, keine Trutzburg gegen die Vergänglichkeit, sondern eine bewegliche Gestalt, zusammengefügt aus vielen lebendigen Steinen, gegründet auf dem lebendigen Eckstein. Für Israel war der lebendige Eckstein das Bild für den Messias, der kommen wird und die Welt neu begründet. Christen haben das Bild aufgegriffen und auf Jesus Christus bezogen. Jesus Christus ist der Eckstein, der alles trägt und zusammenhält. Er ist nicht der Stein der Weisen, sondern ein Stein des Anstoßes. Man stößt sich an ihm, weil er in Frage stellt, was doch so unumstößlich schien: die Macht der Mächtigen und dass nur wer sich durchsetzen kann, zu den Gewinnern zählt. Dass es Herren gibt und Sklaven und dass von oben nach unten regiert wird und die Armen die Verschiebemasse der Reichen sind. Dass die ganze Welt dem Zugriff unserer gierigen Hände ausgeliefert ist und wir alles unseren Interessen unterwerfen dürfen. Und dass am Ende der Tod auf uns alle wartet. Das alles stellt Christus in Frage. Und er wird damit für die Logik der Welt zum Stein des Anstoßes, zum Fels des Ärgernisses, zum verworfenen Stein. Aber mit der Auferstehung Jesu von den Toten ist ein Stein ins Rollen gekommen. Und der bringt andere, die schon versteinert waren, auch in Bewegung. Christus öffnet neue Räume und lässt aufatmen, wo wir mit angehaltenem Atem meinen, das Unausweichliche hinnehmen zu müssen. Er ist der lebendige Eckstein, auf dessen atmendem Fundament gebaut werden kann. Und er sammelt um sich andere lebendige Steine. Und wir lassen uns sammeln, versammeln uns um ihn. Und ein Haus entsteht, keine Trutzburg mit verschlossenen Toren und hochgezogenen Brücken, wo sich ein kleiner Rest der wahren Christen verschanzt. Keine Architektur der Macht, in der mit imperialer Geste die eigene Bedeutung demonstriert wird. Es entsteht ein Haus aus lebendigen Steinen, das sich immerzu wandelt und sich öffnet, das andere aufnimmt und sich selbst dem Risiko der Veränderung aussetzt. Ein Schöpfungshaus. Er sammelt uns und wir lassen uns sammeln zu diesem Haus, dessen Steine eine andere Sprache sprechen als die der Zwecke und Geschäfte. Ihr aber seid ein auserwähltes Volk, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sind beim letzten Bild der Galerie angelangt und wieder ist da Erstaunliches zu sehen. Das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk. Aber wenn man genau hinschaut, dann spiegelt sich in diesem Bild etwas. Und wir gehen näher ran und werden gewahr, es ist unser eigenes Gesicht. Wir selbst sind es, die uns da entgegenschauen. Wir, Priesterinnen und Priester, auserwählt, königlich, heilig. Wir reiben uns die Augen und glauben kaum, was wir dort sehen. gekrönte Häupter. Das, liebe Gemeinde, haben wir nun wirklich nicht erwartet. Priesterinnen und Priester sind wir alle, die wir auf Christus getauft sind und auserwählt und heilig. Ihr seid auserwählt, weil Gott euch will. Euch, dich und mich. Auserwählt sind wir mit all unseren Schwächen und Fehlern und dem ganzen Perfektionszwang und der ganzen Unzulänglichkeit, die wir mit uns rumschleppen. Wir sind auserwählt als Bürgen für die Hoffnung, dass diese Welt eine Zukunft hat. Auch wenn ihr euch selbst oft vorkommt wie ein hoffnungsloser Fall, ein absterbender Ast, der seine besten Zeiten bereits hinter sich hat, ihr seid die freien Söhne und Töchter Gottes. Auch wenn euch sonst wer für seine Zwecke einspannen möchte, unser Zweck ist es nur, da zu sein und zu bezeugen, dass Christus das Licht der Welt ist. Christen verkünden nicht den Weltuntergang, sondern die Wohltaten Gottes. Und dann tun wir das, was Priesterinnen und Priester tun. Wir danken Gott für den Segen, der auf unserem Leben liegt. Wir tragen mit, was den Mühseligen und Beladenen zugemutet wird. Unsere Aufgabe ist das Mitgefühl, das Gebet und auch das Miteinander schweigen, wenn die Worte an ein Ende gekommen sind. Wir loben Gott, dass er uns nährt, und wir lassen uns einladen an seinen Tisch. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.